Hi Leute, heute mal zu einer Spezialausgabe zur Messe Spiel. Vom 23. bis 26. Oktober war ja die weltweit größte Spielemesse in Essen, die Spiel 2025. Und dieses Jahr gab es ja sogar, soweit ich feststellen konnte, einen Flächenrekord. Also es war so viel Ausstellungsfläche wie noch nie. 200.000 und mehr Besucher waren da und konnten sich, glaube ich, 780 Aussteller angucken. Also ein Riesen-Event, totale Party für alle Brettspiel-Nerds. Und ja, Stefan, du warst da.
Ja.
Mich würde mal interessieren, ich war vor 2 Wochen auf der Buchmesse und da war auch ein Riesengedränge, insbesondere in der Roman- und Belletristikabteilung war es brachvoll. Also es war kaum ein Durchkommen, manche Stände waren so belagert, dass da gab es keine Chance. War es denn hier auch so?
War sehr abhängig von den Tagen tatsächlich und auch von den Hallen, muss ich sagen. Als wir angekommen sind am Donnerstag, war es noch relativ entspannt erstmal. Das Beste war in dem Moment, wo die Tore hochgingen, alle Leute erstmal angefangen zu jubeln. Also gute Stimmung war auf jeden Fall direkt vom ersten Moment an. Mhm. Und dann, es gibt natürlich die Halle 3. Das ist die Halle quasi, wo so die ganzen Highlights zu finden sind. Mhm. Die ist voller und voller geworden. Ne? Und erst so, ich sag mal, eine Stunde vor Ende hat man gemerkt, wird es wieder ein bisschen lockerer. Die Tische waren natürlich weiterhin alle besetzt, aber man hat gemerkt, okay, die Leute, die fangen jetzt an, das Feld zu räumen. Und am Freitag war es, ich würde sagen, fast ähnlich, dass es so schwankt tatsächlich. Aber was mich so beeindruckt hat dabei, ist eigentlich, es gibt keine schlechte Stimmung. Es gibt keinen, der schubst, mhm. Es gibt keinen, der drängelt. Es ist einfach nur, wie hat heute ein Arbeitskollege zu mir gesagt, das ist halt das Nerdparadies. Und das merkst du wirklich. Also die Leute haben echt Bock und die sind alle gut drauf. Klar, du hörst das überall mal lachen oder auch mal schreien, wenn irgendwie einer gerade den Glückszug gemacht hat oder was auch immer. Mhm. Das sorgt, glaube ich, schon auch dafür, dass die Stimmung gut ist. Aber es ist echt beeindruckend. Es gibt wirklich keinen, der eine schlechte Stimmung verbreitet oder so.
Also trotz so vielen Leuten war es immer noch ein cooles Feeling, war angenehm.
Ja, auf jeden Fall.
Unter seinesgleichen zu sein.
Und seinesgleichen heißt wirklich, es sind alle möglichen Arten von Leuten sind da. Also mhm. Wir haben teilweise wirklich ziemlich komplexe Spiele auch mit Kindern gespielt. Leute, die wirklich schon deutlich älter waren, auch als wir, Männlein, Weiblein, alles dabei. Also es finden wirklich alle Leute zum gemeinsamen Hobby da zusammen. Mhm.
Ja, gab es aus deiner Sicht irgendwie ein großes Thema, irgendein dominierendes Thema oder auch eine Art von Spiel, was total dominiert hat, was in aller Munde war, was aufgegriffen wurde? Irgend so ein Konzept?
Ja, es gab ein Thema, das ist mir im letzten Jahr auch schon aufgefallen, dass es doch einige Naturspiele gibt. Also es gab mehrere Spiele, die dieses Naturthema aufgegriffen haben, die teilweise auch mit wirklich, du hast überall kleine Bäumchen gesehen, du hast Karten gesehen mit Tieren. Irgendwo, weiß nicht, du baust einen Garten, du baust eine Natur wieder auf oder was auch immer. Es ist halt auch ein sehr neutrales Thema, ne? Also wenn du direkt ein Kriegsthema hast oder so, das schreckt vielleicht auch einige Leute ab. Aber das war schon deutlich zu merken, dass das angenommen wird und auch auf jedem Foto, was ich bis jetzt irgendwo auf Facebook oder so gesehen habe, die Leute haben die Naturspiele auch eingekauft. Also es ist nicht so, dass das einfach nur da ist, sondern die scheinen auch was zu können, sonst würden es die Leute ja nicht einkaufen.
Ja, und es waren jetzt sehr viele Hallen und große Fläche. Und wie hast du dich denn vorbereitet? Wie hast du das strukturiert, dass du überhaupt, sag mal, die Sachen sehen kannst? Du hast wahrscheinlich nicht alle Stände gesehen, nehme ich mal an.
Ja, bei weitem nicht.
Bei weitem nicht.
Wir haben uns tatsächlich auch im Vorfeld darüber Gedanken gemacht, wie wir es machen. Wir haben gesagt, wir fangen mal an, wirklich hinten mit der Halle 3, weil das ist die größte, die, ja, ich will nicht sagen wichtigste, aber da schlagen sie sich alle drum, quasi da die begehrten Plätze dann zu kriegen, um auch die Spiele zu spielen. Mhm. Haben uns dann das ist quasi die hinterste Halle, und dann haben wir uns versucht, Schritt für Schritt nach vorne zu arbeiten. Haben auch am ersten Tag tatsächlich nur 3,5 von den Hallen geschafft. Es gibt ja 7 Hallen, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Mhm. Ich sag mal, je weiter du nach vorne kommst, desto familienfreundlicher wird es dann auch. Es ist natürlich auch unterwegs ein bisschen durchmischt, ne? Also wenn du zum Beispiel so einen großen Verlag hast wie Pegasus oder so, die haben einen riesen Stand, da ist wirklich alles dann vertreten. Mhm. Aber ansonsten sind so die Klopper sind eher hinten rauszufinden.
Mit Klöpper meinst du jetzt die Kosmos und Ravensburger oder
Nee, also jetzt, ich meine jetzt nicht die Verlage, sondern wirklich die, die komplexeren Spiele, sage ich jetzt mal. Hast du natürlich später auch nochmal zu finden, dann aber vielleicht eher ein bisschen vereinzelt. Hast dann aber auch zum Beispiel eine Halle, die ist zur Hälfte Rollenspiel. Es gibt eine Halle, da ist eher das Thema Trading Cards und so. Das sind dann die, wir haben uns das mal angeguckt, sind aber eher schnell wieder, einfach, wir waren mal da. Ne?
Lorcana, Magic und Co.
sozusagen. Ganz genau, okay. Ja, richtig. Und Rollenspiele, das ist dann halt, da siehst du auch die meisten Cosplayer dann tatsächlich unterwegs. Rollenspielhalle, da ist dann viel mit Büchern, viel mit Würfeln und alles, was so in diese Ecke halt dann gehört.
Aber hattest du dir vorher einen Plan gemacht? Und falls ja, konntest du den einhalten? Also konntest du quasi dein Ziel erreichen?
Ja.
Oder hast du irgendwelche Sachen nicht geschafft, weil einfach eine riesige Schlange da war?
Ich habe mir die komplette Vorschauliste mal angeguckt, was es alles gibt. Das sind ja, ich glaube, über 1000 Spiele. ich sag mal, natürlich, ich habe nicht jedes Spiel angeklickt, aber habe mal geguckt, was interessiert mich so. Habe mir eine Liste gemacht, habe mir das gelockt. Es waren irgendwas zwischen 15 und 20 Spiele, die ich mir wirklich explizit angucken wollte. Ich war auch bei jedem der Stände da. Bei manchen Spielen war es aber so, dass die teilweise gar nicht auch zum Spielen dann da waren. Es waren zwei, drei. Bei dem einen habe ich es im Nachhinein rausgekriegt, das war einfach an einem anderen Stand aufgebaut. Ich hatte mir quasi den Verkaufsstand mehr oder weniger in der App gelockt, aber nicht den, wo man es spielen kann. Schade, aber ist so. Ansonsten war ich manchmal tatsächlich nur am Stand, habe es mir angeguckt, habe dann gesagt, ja, irgendwie sieht es jetzt doch nicht so aus, dass ich mich jetzt hier hinsetze, um es mal zu spielen. Aber gerade während du dann so am Laufen bist, gibt es auch immer wieder Stände, wo du sagst, oh, das sieht aber auch interessant aus, jetzt wo ich es mal wirklich aufgebaut sehe. Und dann bleibst du da stehen und manchmal sogar sitzen und manchmal spielst du sogar eine ganze Runde dann direkt mit.
Ja, das ist schön daran, ja.
Ja. Wir haben es meistens so gemacht, dass wir zumindest mal mindestens uns mal die Regeln haben erklären lassen, aber manchmal dann auch quasi so weit gespielt, bis wir sagen, okay, wir haben jetzt verstanden, wieso die Mechanik funktioniert und ob das Spiel grundsätzlich gut funktioniert und haben dann auch Platz gemacht für andere. Also es gab jetzt, ich weiß gar nicht, ob wir ein Spiel komplett zu Ende gespielt haben, aber ich brauche es auch nicht zu Ende spielen. Ne? Ich kriege da, glaube ich, so nach einer Viertelstunde oder so, kriegt man so ein Gefühl dafür, ne, taugt das was oder ist es einfach auch nicht der persönliche Geschmack einfach.
Und gab es irgendeinen Stand, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist, weil der einfach cool designt war oder weil da einfach coole Leute waren oder?
Es gab echt einige, die sich sehr viel Mühe gegeben haben auf jeden Fall. Okay. Was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ist der Pegasus-Stand, was den Verkaufsteil angeht zumindest. Die haben, ich glaube, 8 Kassen oder so direkt nebeneinander geöffnet. Ja. Und das Problem ist, dass die in der Linie sind und zwar auch da, wo der Gang ist. Das heißt, die Schlange bildet sich dann vorne und hinten und das ist ein bisschen, ich will nicht sagen schlecht organisiert, aber halt den Räumlichkeiten einfach geschuldet, dass da ein bisschen Chaos einfach herrscht. Es gibt so die Leute, die sich ganz zivilisiert ans Ende der Schlange stellen und manche, die sich dann doch versuchen, eine mittlere Kasse direkt ranzustellen, weil es einfach nicht gut geregelt ist. Andere regeln das ja so, dass sie wirklich so einen eigenen Shop haben, durch den du dann schlangenförmig durchlaufen kannst. Da gibt es auch einen Eingang und einen Ausgang. Und da gibt es dann halt genau eine Schlange, um da reinzukommen. Das funktioniert ein bisschen besser. Ich weiß nicht, wie auch die Standvergabe funktioniert bei der Messe. Aber das war einfach sehr eindrucksvoll, weil es gibt so zwei, drei Verlage, wo es total rund geht. Ne? Ja. Da ist einfach, da schlagen sie sich mehr oder weniger um die Spiele. Ich habe am Anfang gesagt, das ist zivilisiert, aber das hat man schon gemerkt. Es gibt einfach Stände, wo ein großer Run drauf ist. Es gibt dann auch tatsächlich schon nach den ersten Stunden die ersten Sold-Out-Schilder.
Oh Gott, am ersten Tag,
ja. Am ersten Tag, ja. Also wir haben, ich habe das nicht selbst erlebt, weil es auch zu spät war bei dem einen Stand. Ich hätte mir Fair Swamp gerne angeguckt. Da war es aber tatsächlich so, dass wohl nur 200 Kopien da waren, war aber eins der gehyptesten Spiele jetzt für die Messe. Der war nach 15 Minuten ausverkauft.
Ja, schade.
Ja.
Aber andersrum, gut, die können ja auch nicht beliebig viel mitbringen immer, wenn die zum Beispiel aus dem Ausland kommen oder aus anderen Ländern, ist es immer so.
Ausland ist ein echt gutes Stichwort. Es gab auch einige, die gewartet haben, dass ihre Lieferung ankommt, wo sie gesagt haben, es hängt noch auf dem Container oder es hängt im Zoll fest oder so. Das hat ihnen auch wirklich sehr leid getan und je mehr das den Leuten leid getan hat, desto eher hatte ich dann auch das Gefühl, ich spreche wirklich mit den Entwicklern oder mit denen, die wirklich die Herzblut reingesteckt haben und in Anführungszeichen nicht nur die Verlage, die quasi dann Geld damit verdienen wollen. Das ja, war echt schade, vor allem wenn du so ein Hype-Spiel rausbringst oder du ein Spiel ankündigst und dann merkst du, oh, irgendwie fahren die Leute alle drauf ab auf einmal. Dann noch zu sagen, okay, dann produzieren wir mal 10.000 mehr, weil die verkaufe ich dann bei der Spiel in Essen. Das
Ja.
geht dann so schnell halt auch nicht. Ja.
Und außer Fair Swamp waren da noch ein paar Kandidaten, wo das, die auch super schnell ausverkauft war, weil das einfach in aller Munde war oder weil einfach zu wenig.
Tatsächlich das hier. Deswegen habe ich, das war auch eine meiner ersten Aktionen, rein in die Halle und mir Compile Main One geholt. Das war tatsächlich auch im Vorfeld schon ausverkauft. Das ist
Okay.
jetzt schon der zweite Run, glaube ich, von dem Spiel.
Krass.
Das ist an Tag 1, glaube ich, auch wieder ausverkauft gewesen. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob die das auch portionieren, dass man quasi an Tag 2 dann das hier dann nochmal ein paar Kartons holen oder so. Weiß ich nicht, wie die sich organisieren. Das wird auch wahrscheinlich jeder Verlag irgendwie anders machen. Aber das ist auch noch sehr eindrucksvoll, weil ich auch später mit Leuten noch gesprochen hatte und die auch gesagt haben: Oh, und ich wollte mir noch Compile holen und ja, probier's, aber ich glaube nicht, dass du es kriegst noch. Ja.
Ja, krass. Wenn es dann hoffentlich auch irgendwann mal im Buchhandel oder ähnliches erhältlich ist. Das ist ja von Pegasus, also müsste
Ja.
eigentlich ohne Probleme auch hier irgendwann erhältlich sein.
Ich denke auch, also ich habe auch gesehen, man kann es auch vorbestellen. Es soll auch, glaube ich, ab Oktober schon die, denn, nee, Moment, wir haben jetzt Oktober. Im November dann, glaube ich, war es der nächste Run dann auch kommen. Also man muss, glaube ich, nicht lange warten, aber wenn du natürlich total heiß drauf bist, ist das schon ein bisschen enttäuschend.
Also definitiv einer der Kandidaten, die wir uns auch angucken werden, nehme ich mal an, in den
Auf jeden
nächsten
Fall,
Wochen, Monaten.
ja.
Da könnt ihr gespannt sein. Genau, also es war eigentlich ein totaler Abverkauf, wie ich es gerade höre. Gerade die ersten ein, zwei Tage war wahrscheinlich überall Schlangen, Pegasus und so weiter. Und du warst jetzt auch nur 2 Tage da. Wärst du gern noch länger geblieben, vielleicht einen dritten oder vierten Tag? Oder denkst du, es lohnt dann nicht mehr, weil es gibt gar keine Spiele mehr, ist alles schon weg?
Es war ganz schlau von mir, glaube ich, dass ich gesagt habe, ich nehme alle Spiele mit über die Messe, die ich dann auch wirklich nach Hause nehmen will. Dadurch ist das Tragen schwerer und schwerer gefallen und darauf hat man dann irgendwann auch so den automatischen Kaufstopp drin. Ich glaube, fürs Budget war es gesund, das so zu tun. Ich habe mehr gekauft als das, was man hier sieht. Das sind auch nicht alle meine. Zwei davon sind ja auch von dir. Ich habe aber auch Spiele noch gekauft, die keine Zweispieler- oder Duellspiele sind. Ja, ansonsten. Ja, natürlich kann man noch 2 Tage extra dranhängen, aber ich glaube, irgendwann ist auch gut. Der Kopf ist dann auch tatsächlich voll. Ich habe mal geguckt, ich glaube, ich habe 27 Spiele gespielt oder zumindest Regeln erklärt und mal so angespielt halt. Und ja, irgendwann ist es auch dann genug, würde ich sagen. War dann eher heiß drauf zu sagen, komm jetzt heim und mit der Familie oder mit Freunden oder so dann zu spielen.
Nun, dann sind wir ja jetzt ja ein Zweispieler-Kanal und da interessieren uns natürlich insbesondere die Zweispielerspiele. Und du hast ja natürlich jetzt einige mitgebracht. Und ich nehme an, das sind natürlich auch die, die zumindest verfügbar waren einerseits oder andererseits die dich irgendwie gereizt haben, wo dich das Thema interessiert hat oder die Mechanik. Und darüber hinaus gab es vielleicht noch das eine oder andere Spiel, was du vielleicht nicht bekommen hast oder wo der Stand zu voll war. Den können wir dann am Ende noch mal kurz, würde ich sagen, erwähnen. Aber ich würde mal vorschlagen, wir stellen mal so ein paar Sachen vor. Da sieht ja schon einiges interessant aus.
Ja, kann ich gerne machen. Womit soll ich anfangen?
Ich würde sagen, du hast ja gesagt, Compile hat so das höchste Hype-Potenzial. Dann fangen wir einfach damit an, oder?
Ja, jetzt kommt dazu, ich habe Compile selbst tatsächlich nicht gespielt. Ich hatte damals davon erfahren, dass es das gibt. Ich weiß gar nicht mehr, ob das auch ein Kickstarter war. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall war ich da schon ziemlich heiß drauf, das mal zu spielen. Habe es jetzt mehr oder weniger blind gekauft. Also ich habe, was mir da sehr gefallen hat von der Mechanik her, man legt ja Karten aus und man legt dann auch Karten übereinander und damit verdeckt man auch einen Teil der Karte und jedes Mal, wenn eine Karte wieder weggenommen wird und damit ein Kartentext von der anderen Karte frei wird, dann triggert dieser Effekt nochmal. Und das fand ich eine coole Mechanik und deswegen musste ich das auf jeden Fall einpacken. Plus, es gibt 12 verschiedene, ich nenne es jetzt mal Fraktionen, die man spielt und jeder spielt dann quasi immer drei verschiedene davon. Das heißt so der Wiederspielwert ist, glaube ich, auch relativ hoch, weil man das unendlich miteinander kombinieren kann.
Und es hat natürlich ein totales Nerd-Setting. Also du hast vorhin Natur und so weiter
Total,
erwähnt.
ja.
Das ist das absolute Gegenteil dazu, ja.
Absolut, ja. Kann man
Also hier
sagen.
geht es um Kompilieren, um Funktionen, um Hacking, um solche Themen. Das ist natürlich was für mich. Ja. Das gucke ich mir natürlich auch gerne an. Genau, und dann haben wir als nächstes hier dieses wunderbare Pinguinspiel.
Ja.
Das interessiert mich natürlich auch, weil ich sehe, das ist von Xiaoliu und Houyuan Zhang, also sind chinesische Spieleentwickler, auch spannend hier zu sehen.
Ganz witzig, ich kam direkt gerade vom Allplay-Stand. Allplay hat ein Spiel, das heißt Wordle, also auch ein sehr pinguinlastiges Spiel quasi. Ich hatte mir das Spiel nicht angeguckt, weil wir gerade so im Weiterziehen waren und bin dann direkt auf diesen Stand zugelaufen und zwar sehr zufällig. Ist ein Spiel, was so ein bisschen an Go erinnert. Im Grunde, man spielt eine Pinguin-Fraktion und versucht, seine ganzen Eier aufs Spielfeld zu kriegen. Und zwar macht man das, indem man über das Spielfeld drüber schlittert. Das ist ganz nett gemacht auf jeden Fall. Es gibt dann auch noch Karten, die sozusagen die eigene Bewegungsfähigkeit oder auch die des Gegners beeinflussen kann. Ist total süß gemacht, ist total hochwertig, ist auch eins der letzten Exemplare in dieser Farbgebung. Es gab nämlich, ich weiß nicht, auch eine Crowdfunding-Aktion, ich weiß nicht mehr auf welcher Plattform, wo sie zwei Versionen vorgestellt haben, die mit Blau-Gelb und dann auch nochmal mit Blau-Rosa. Und die Blau-Rosa-Version ist total durch die Decke gegangen. Die hängt tatsächlich auch gerade im Zoll fest. Wir haben mit dem, mit jemandem am Stand gesprochen, ich weiß nicht, ob das war, glaube ich, nicht der Entwickler. Und der sagte dann, dass die rosane Version einfach so durch die Decke geht, dass die gelbe gar nicht mehr produziert wird. Und deswegen, also das ist eins der letzten gelben Exemplare.
Also da hast du wahrscheinlich auch mit einem deutschen Vertriebler sozusagen geredet oder zumindest ein Repräsentant.
Es ist ja so, dass die ausländischen Verlage gefühlt so gruppiert immer unterwegs sind. Und das war jetzt jemand, der aus Kanada kommt, der auch nur Englisch gesprochen hat. Allerdings hatte der eine deutsch- und englischsprachige, vielleicht auch noch mehr Sprachen, Spielerklärerin da gehabt. Genau, das ist tatsächlich bei einigen Ständen so, also nur weil es aus einem gewissen Land kommt oder vielleicht sogar auch nur in einer, also das Spiel ja zum Beispiel ist nur auf Englisch verfügbar. Ich glaube, die deutschen Regeln kann man sich aber runterladen. Die holen sich dann teilweise wirklich mehrsprachige Spielerklärer an den Stand.
Ja, ein spannendes Spiel, wir haben es auch schon ein, zweimal gespielt.
Ja.
Ist auf jeden Fall nett. Das kann man auch sozusagen auch mit Jüngeren, mit Kindern sozusagen spielen,
auf jeden Fall,
die ein bisschen cleverer sind vielleicht.
Ja.
Aber das ist ein sehr schönes Spiel, wo es um die Beherrschung des Raums so geht, wo man sich überlegen muss, wie kann ich möglichst viel Platz einnehmen.
Ja.
Das ist interessant.
Also die Spielempfehlung hier oder die Altersempfehlung ist ab 10. Ich würde behaupten, das geht auch ab 8. Man muss halt wirklich überlegen, welchen Anspruch hat man dann? Also kann man das Spiel einfach runterspielen? Das kann man auf jeden Fall. Wie gesagt, es sind nur englische Karten drin. Das müsste man halt überlegen, ob man die paar übersetzt.
Die müssen wir übersetzen oder die Bilder auswendig lernen.
Weil genau,
die sind da, glaube ich, alle bebildert.
Ja, es sind auch nur, pro Runde spielt man, glaube ich, dann nur 8 von den Karten. Also es ist überschaubar. Und auch immer, geht es jetzt darum, das Spiel einfach mal kennenzulernen, runterzuspielen? Oder geht es wirklich darum, hey, Achtjährige, komm, schlag mich mal jetzt in dem Spiel. Ne? Muss man überlegen, welchen Anspruch man da wirklich hat. Ich glaube, so zum nett runterspielen auf jeden Fall, auch ab 8 gut geeignet. Wenn es, ich sag mal, ein Battle auf Augenhöhe ist, kommt es, wie du sagst, darauf an, wie clever ist denn das Kind.
Ja, okay, dann kommen wir jetzt mal zu Zenith oder Zenith. Keine Ahnung, wie da hier die offizielle Herkunft ist.
Es ist auf Deutsch gedruckt, also wie nennt man Zenith?
Ja. Das ist ja ein bisschen Science-Fiction-artig. Die beiden Figuren erinnern mich total an Star Trek Lower Decks. Also das sind zwei der Hauptcharaktere von den dreien. Aber ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast.
Ja, es ist auch ein Zufallsfund gewesen tatsächlich. Ich habe dann im Nachgang gesehen, es hat es ja auch auf die Empfehlungsliste für das Kennerspiel des Jahres geschafft. Was ich spannend finde, weil es ja eher so den Familienspiel, die Familienspieloptik hat. Hat aber durchaus einige Kniffe. Es geht im Prinzip darum, dass man versucht, die Herrschaft über 5 verschiedene Planeten zu erlangen. Es steht drauf, also es ist kein reines Zweispielerspiel, theoretisch kann man es auch mit 4 Spielern spielen. Bei 4 Spielern ist es dann so, dass jeweils 2 Spieler ein Team spielen und man aber nur jeweils, also es gibt 5 Planeten, einen Planet davon kann man gemeinsam beeinflussen und dann hat jeder quasi für sich 2, die er selbst beeinflussen kann. Das heißt, man muss sich dann im Team abstimmen, wer beeinflusst denn welchen Planeten wie und so. Und das ist auch gut gelöst. Wir haben es sowohl jetzt mal zu viert gespielt auf der Messe, als auch dann nochmal zu Hause zu zweit. Also es funktionieren beide Varianten echt gut. Zu viert ist es ja ein bisschen komplexer, in Anführungszeichen, ne, weil dieser Abstimmungsfaktor halt mit reinkommt, ohne dann offensichtlich über seine Karten zu sprechen. Ne? Also man darf so ein bisschen, bisschen versteckte Kommunikation quasi. Nicht sehr viel, also die Grundmechanik ist quasi, ich zerre den Planeten weiter in meine Richtung. Und man hat aber mehrere Möglichkeiten, um seine Technologie auszubauen. Und diesen Ausbaufaktor, das macht es dann tatsächlich auch schon zu einem guten Kennerspiel. Expertenspiel würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber zu einem guten Kennerspiel.
Na, wir haben es ja auch schon einmal gespielt und das Schwierigste sind halt diese vielen verschiedenen Aktionssymbole, die man da auf die Platte kriegen muss oder halt regelmäßig nachgucken muss.
Genau, es gibt zwei echt gut geschriebene Spielerhilfen. Deswegen würde ich auch sagen, vom Alter, hier steht ab 10, man muss schon ein bisschen was lesen, wie du sagst, ne, oder auswendig können. Aber es sind echt einige Symbole, die man sich irgendwann mal angucken muss. Wenn man das zwei, dreimal gespielt hat, glaube ich, gehen viele Symbole leichter von der Hand. Aber es ist ansonsten, man sollte schon gut lesen können,
Ich
um das
bin
dann zu spielen.
gespannt, wie es dann performt im Vierspieler-Modus. Wir hatten ja zum Beispiel auch Command of Nature, das gab es ja wahrscheinlich auch da. Ich weiß nicht, ob du bei dem Stand warst von
Ich war nicht
dem
da,
Verlag.
nee.
Das Command of Nature haben wir auch im Laufe des Jahres, habe ich das gekauft schon. Ganz frisch. Aber da waren wir nicht so überzeugt davon, weil auch der Vierspieler-Modus, der dauert einfach ewig. Der dauert Stunden um Stunden um Stunden. Das hoffe ich mal, ist hier so gelöst, dass es dann am Ende das Kräftezehren dann irgendwann mal das Tau in eine Richtung ausschlägt und das dann doch irgendwann endet.
Ja, ich hatte auch den Eindruck bei Command of Nature, da waren die Zeitangabe einfach ausgewürfelt. Also ich verstehe nicht, wie man auf so eine niedrige Zahl kommen kann. Also das ist wirklich, wenn du das komplett ohne Nachdenken spielst, dann ja, aber natürlich versucht man ja seinen Zug ein bisschen zu optimieren. Und wenn du nur 10 Sekunden über deinen Zug nachdenkst, dann dauert das Spiel einfach ewig.
So, dann gucken wir als nächstes noch hier dieses Apex Carnivore. Also hier geht es um Fleischfresser.
Frage.
Was hat es damit auf sich? Das ist ja auch ein kleines, kompaktes Spiel.
Ja, klein und kompakt. Man haut sich gegenseitig als Fleischfresser auf die Mütze. Und die haben jeweils eine Fähigkeit, die du aber triggern musst durch einen W20-Würfel. Das heißt, es ist schon ein bisschen glückslastig. Allerdings gibt es auch einige Karten, die das Würfelergebnis manipulieren können, also hauptsächlich nach oben pushen. Und dadurch sinkt der Glücksfaktor, wenn du quasi von Anfang an relativ gut aufbaust, dass du dir sozusagen eine Mini-Engine aufbaust. Ganz spannend ist es aber, dass es gleichzeitig auch einen Deckbuilding-Mechanismus drin hat. Das heißt, du wertest quasi dein Deck auf
Ich bin
und
ganz ohr.
ja, und am Ende von einer Runde gibt es natürlich eine Selektion. Das heißt, wenn du am Ende von deinem, also wenn du nachziehen müsstest, aber keine Karte ist mehr da, dann musst du eine Karte aus dem Ablagestapel entfernen. Ne? Also natürliche Selektion, insofern du bestimmst quasi gottartig, welche Kreatur jetzt dein Deck verlassen darf. Und kannst damit natürlich auch deine Strategie beeinflussen. Du hast so ein Startdeck, was so diese Basis, ne, gibt +2 auf deinen Würfelwurf drauf. Wenn du das dann irgendwann nicht mehr brauchst, weil du sagst, ach nö, ich habe jetzt schon Kreaturen, die stark genug sind oder so, dann kannst du die entsorgen und kannst halt deine Strategie entsprechend anpassen. Du hast dann da im Prinzip zwei Starter-Sets, die total gleich sind und du bestimmst dann über die Kreaturen, ob du quasi eher auf starke Kreaturen gehst oder ob du auf initiativreiche Kreaturen gehst. Dadurch kannst du vielleicht zuerst angreifen oder auch zuerst eine Kartenauswahl vornehmen dann später. Also es ist dafür, dass es so eine winzige Box ist, auf jeden Fall echt cool gemacht und ist aber noch in der Entwicklung. Also man weiß nicht, wohin sich es entwickelt. Das, was ich jetzt hier gekauft habe, ist eine Promo-Box sozusagen. Die hatten auch nur wirklich sehr begrenzte Stückzahlen. Also auch da gut, dass ich das am ersten Tag schon entdeckt hatte. Und ich habe mich auch noch mit jemandem unterhalten, der später auch noch mal bei dem Stand war und hatte dann noch mal ein, zwei Vorschläge gemacht, wie er das ein oder andere an Mechaniken gelöst hätte. Und der Entwickler war auch total offen dafür. Also der wollte sich direkt vernetzen, hat gesagt, oh, ne, lass uns mal austauschen und so.
Also es ist Work in Progress hier noch sozusagen. Da wird
Ist
noch dran
Work in
gefeilt.
Progress, wobei ich habe es jetzt zweimal gespielt und muss sagen, es fühlt sich schon echt gut an. Also die können, glaube ich, nicht mehr viel falsch machen, auch wie du siehst,
Das hat auch schon
designtechnisch.
ISBN-Nummer, zumindest hier
Ja,
eine Warnnummer.
ja. Also designtechnisch auch echt hübsch gemacht. Ist natürlich, ich sag mal, eher am brutaleren Ende, weil
Der
es halt,
Natur.
ja genau. Also es ist jetzt nicht unbedingt für die Zielgruppe 6 bis 8
Ponyhof.
oder so. Nee. Es ist auch aktuell nur auf Englisch verfügbar, also auch da wieder der Aspekt, ne, du musst Englisch können, damit du es verstehst. Du solltest auch wirklich Englisch können. Das ist nicht so, dass da irgendwie ein Symbol und ein Wort oder so, sondern da ist schon ein bisschen Text mit Bedingungen, wann welcher Effekt eintritt und so.
Ja, dann haben wir hier noch das Living Forest Duel. Was ist das?
Es gibt eine größere Variante, Living Forest. Ich weiß gar nicht, ich glaube 4 oder 5 Spiele, ich sag mal 4-Spieler-Spiel. Und eine Freundin hat sehr geschwärmt davon, weil, also nicht geschwärmt im Sinne von, das ist das Riesen-Mega-Spiel, aber so ein gutes, sagen wir mal, Familien-Einstiegskennerspiel sozusagen. Also um so einen guten Einstieg einfach in so eine etwas komplexere Spielewelt zu finden, wenn man sonst nur Mensch ärgere dich nicht kennt vielleicht. Und das fand ich nett, ich habe es aber bisher tatsächlich noch nie gespielt. Jetzt
Ah,
habe
sehr
ich
spannend.
das am Pegasus-Stand, da wo ich quasi hinterher eingekauft habe, hat es mich direkt angelacht und dann dachte ich, ach komm, nimmst du es einfach mit. Also völliger Blindkauf sozusagen. Guck hinterher auf Boardgame Geeks und sehe da eine, ich glaube, 6,3 oder so. Ich bin jetzt echt gespannt. Ich habe mir mal ein Video während der Busfahrt angeguckt, wie so der Ablauf ist. Und habe nicht direkt verstanden, was das Spiel von mir will. Also es ist, da steht Familienspiel drauf. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es wirklich in die Familienkerbe schlägt, nachdem an Komplexität, was mir da an Regeln um die Ohren geflogen ist, sondern gefühlt war es eher in Richtung Kennerspiel anzusiedeln. Jetzt ist natürlich nur in Anführungszeichen ein Zweispielerspiel. Also da bin ich echt gespannt. Ich muss die Regeln nochmal lesen, muss es auch nochmal selbst spielen. Das müssen wir vertagen, da leider das Fazit. Ja, wenn ich mich umgucke, ich glaube, zum meinen habe ich jetzt allen was gesagt, da liegen aber noch zwei Spiele. Was mich zuerst interessiert ist, wo hast du die denn her? Erzähl doch mal.
Genau, die habe ich von der Buchmesse in Frankfurt, die ist ja eine Woche vor der Spiel gewesen. Und ich war da einfach, auch meine Tochter ist auch eine Leserin und wir haben da ein bisschen so rumgegangen und da habe ich plötzlich gesehen, oh, da gibt es auch einen Kosmos-Stand und dann gab es auch einen Stand von dem Verlag von Mischwald.
Ja, der Verlag von
Genau.
Mischwald.
Oder auch hier von Arschmellos zum Beispiel, die waren auch da. Und die waren auch relativ überschaubar. Aber der Kosmos-Stand war riesig, auch relativ riesig. Die anderen beiden waren eher überschaubar. Da konnte man auch gut reden, zum Beispiel das Mischwald Darkmoor konnte man sich auch schon angucken. Haben auch noch eine Promokarte bekommen, einen Weihnachtsbaum, hat sich meine Tochter sehr gefreut. Aber wir sind ja hier bei den zwei Spielern. Bei Cosmos gab es auch Spiele, die hatten auch einen totalen Abverkauf. Nicht so krass wie auf der nicht so krass wie auf der Spielemesse. Aber auch hier mit so zwei, drei Kassen und langen Schlangen. Und natürlich auch einen großen Anteil an Spielen. Und sind mir diese beiden Spiele aufgefallen. Genau, das ist eines hier Tag Team. Das habe ich erstmal so ja, wahrgenommen, okay, das scheint irgendwie so Anime zu sein. So. Ich habe es erstmal eingesteckt, weil steht hier Spiele für zwei drauf. Habe kurz auf Board Game Geeks gecheckt, die Bewertung war ganz gut, glaube ich. Und da dachte ich, wird schon passen. Und dann haben wir das dann zu Hause ausgepackt. Und ja, es ist ein richtig geiles Spiel, muss ich sagen. Ich spiele mit meinem Sohn ziemlich oft, also mehrmals jetzt schon. Und er freut sich auch, weil er gewinnt auch ab und zu schon mal oder
Cool.
zur Hälfte ungefähr. Also es ist gut ausgeglichen. Es hat da total asymmetrische Charaktere. Also es ist auch ein Deckbilder, Auto-Battler. Also auch so eine Kombination habe ich noch nie gehört, zumindest nicht im Brettspielbereich. Das kenne ich eher so ein Computerspiel, ein Auto-Battler. Aber letztendlich baust du ja quasi, baut jeder sein Deck. Das Deck startet mit zwei Karten und man darf die Reihenfolge der Karten nie ändern. Sozusagen, man fügt nur immer eine Karte hinzu an irgendeiner Stelle im Deck. Und dadurch steigt das Deck immer an, aber der Gegner macht das Gleiche. Man muss sich ungefähr merken, wo hat der Gegner nochmal Angriff gemacht oder wo hat er eine starke Karte, wie kann ich die vielleicht countern und sowas. Also man versucht dann zu überlegen, zu antizipieren, was der Gegner macht und dementsprechend sein Deck anzupassen. Passt natürlich nicht immer gut, weil je nachdem zieht man auch mal Schund, dann kann man halt nicht viel machen, aber insgesamt auch einfach ja, schön bunt, total coole Spielmaterialien finde ich. 12 verschiedene Charaktere mit 12 verschiedenen Decks, also jeder eine komplett andere Mechanik. Ist schon erstmal cool.
Ja, wir haben es ja auch schon mal gespielt. Was ich cool finde, ist einfach die Variabilität. Also es gibt einfach so viele Möglichkeiten, diese zwei Spieler dann, also jeder kontrolliert ja sozusagen zwei Charaktere. Die kannst du ja frei miteinander kombinieren. Also es gibt auf jeden Fall viel, was man da ausprobieren kann, auch was funktioniert gut, was funktioniert vielleicht nicht gut oder was funktioniert auch gegen eine andere Kombination gut oder nicht so gut. Als wir miteinander gespielt hatten, hatten wir so einen Block in der Mitte, wo quasi nichts passiert ist. Das fand ich auch interessant, dass du quasi einfach Karten dann also mehrere Züge hast, wo ne, wir blocken beide oder so. Das fand ich interessant, weil ich mir dann dachte, oh, jetzt breche ich es auf, indem ich meine Karte jetzt oben einsortiere und dann hast du aber deine Karte auch oben einsortiert und dann kam wieder der Block. Das fand ich interessant, ob sich das bei anderen Spielpartien einfach mal auflöst. Das müssen wir einfach noch ein paar Mal spielen, glaube ich, dass ich da auch ein besseres Gefühl dafür bekomme, wie gut funktioniert es denn wirklich und wie viel Variation kann man reinbringen. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie gut kennt man denn dann seinen
Ja,
Gegner.
auf jeden Fall. Ja. Die Decks sind so asymmetrisch. Wir hatten noch festgestellt, es gibt halt einen Charakter, zum Beispiel der Vampir. Aus unserer Sicht mega stark. Da hat bis jetzt immer also derjenige, der den Vampir hatte, der hat eigentlich immer gewonnen, weil er einfach immer stärker wird und dann immer angreifen kann. Und manche andere Charaktere, da denkst du so, okay, die müssen jetzt fünfmal hier irgendwie in der richtigen Reihenfolge was machen, dann passiert erst was. Die sind viel komplizierter zu spielen und auch schwerer damit zu gewinnen.
Aber ich glaube, der Schwierigkeitsgrad steht auch auf den Karten schon direkt drauf, ne?
Genau, das ist auch nur so eine Idee. Also, genau, da denke ich, kommt sicherlich nächstes Jahr auch eine Erweiterung oder ähnliches dazu, weil da ist schon so ein kleiner Zettel in der Schachtel drin. Ja. Und ich denke mal, wenn es da so neue Charaktere gibt, da werde ich auch mal zu lang.
Cool.
Genau, und dann haben wir vorne noch Four Planets. Mhm. Das ist so ein bisschen familienfreundlicher im Design. Genau, also das ist so ein Taktikspiel, würde ich sagen. Also du legst Karten aus und das Hauptelement ist eine Art Betting. Also du wettest darauf, welche Karten du kriegen möchtest und setzt dementsprechend ein und hast eher Vorrang, bestimmte Karten zu nehmen, die deiner Strategie zugutekommen. Am Ende zählen aber nur Siegpunkte, also du sammelst am Ende irgendwie Siegpunkte durch verschiedene Konstellation von Karten, die da halt reinpasst oder nicht, und werden halt am Ende ausgewertet. Das ist halt so ein Spiel, so mit Siegpunkten, wo ich das Gefühl habe, also bis zum Ende des Spiels weiß ich noch gar nicht, wer vorne liegt. Hm. Man hat vielleicht das Gefühl, der Gegner führt, und am Ende rechnet man zusammen, das ist gar nicht so, weil nur die Anzahl der Karten ist ja gar nicht entscheidend fürs Gewinnen, sondern am Ende die Konstellation der Siegpunkte. Es gibt halt quasi auch eine versteckte Information, die man erst freischalten muss, welche Karte am Ende Trumpf ist, sozusagen welche Farbe man besonders sammeln sollte. Und wir haben es jetzt auch schon mehrmals gespielt. Beim ersten Mal war ich ein bisschen enttäuscht, würde ich fast sagen, weil es ein bisschen langweiliger war, gerade verglichen mit Tech Team oder anderen Spielen.
Ich gehe nicht so runter drin.
Genau, aber wir haben es jetzt auch mehrmals gespielt, ist auch so mal nett so zwischendurch. Also ist es kann man mal zwischendurch reinbauen, ist jetzt auch kein Riesenfeuerwerk. Spielt sich halt weg, die 5 Runden, und man hat 15 Minuten Spaß gehabt. Hier steht 30 Minuten, never. Also.
Ja, wir hatten es ja auch einmal zusammengespielt. Was ich da interessant fand, ist, ich habe mich total mit der Mechanik beschäftigt, aber überhaupt nicht drum, wie ich über Punkte sammle. Also ich habe irgendwie am Spiel vorbeigespielt am Ende. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, wie es ausging. Aber es war auf jeden Fall...
Ich habe gewonnen.
Ja, warum auch nicht? Die Mechanik an sich war so interessant, dass ich mich, wie gesagt, gar nicht darauf konzentriert habe, ob ich jetzt gewinne oder nicht. Also es bietet auf jeden Fall schon was. Hat mich jetzt nicht super mega abgeholt, muss ich fairerweise dazu sagen. Aber ich glaube, man kann dran wachsen, wenn man einfach das ein paar Mal spielt und sich dann wirklich auch darauf konzentriert, was das Spiel bietet, oder auch mal verschiedene Strategien sich anguckt. Man ist natürlich ein bisschen vorgeprägt durch das, was man am Anfang an versteckter Informationen sieht. Also man hat so einen Weg, den man damit einschlägt vielleicht und damit vielleicht auch auf eine gewisse Siegbedingung ein bisschen mehr geht. Da darf man sich vielleicht am Ende dann auch gar nicht von ablenken lassen, sondern vielleicht muss man auch wirklich die verschiedenen Mechaniken ungeachtet dessen mal ausprobieren, um zu gucken, was gibt es so für Gewinnstrategien.
Genau, jetzt sind wir, glaube ich, hier durch mit unseren Spielen. Aus deiner Sicht, war auf der Spielemesse sonst noch irgendwelche Zweispielerspiele, die wir auf jeden Fall nochmal erwähnen sollten? Weil die vielleicht jetzt nicht unsere Kragenweite sind oder weil die vielleicht in einer anderen Halle waren oder ähnliches.
Also ich habe ein Spiel noch gespielt, jetzt weiß ich nicht, das heißt Lost Lights oder Lost Lumina. Eins davon ist der englische, eins ist der deutsche Titel. Mhm. War ich total heiß drauf, das mal zu spielen, weil ich das schon mehrfach auch im Laden stehen gesehen habe. Wahrscheinlich stand es jetzt da nochmal, weil es jetzt auch auf Deutsch rauskam. Mhm. Es ist wunderschön designt, hat total tolle Spielmaterialien und so. Es ist aber super schnell rum, was ich gemerkt habe. Also man, selbst wenn man sich wirklich Zeit lässt mit dem Überlegen und so, du bist einfach gefühlt in 5 Minuten fertig mit dem Spiel. Und du spielst insgesamt 10 Karten. Manchmal spielt man aber auch mehrere Karten pro Zug sozusagen. Je nachdem, was auch der Gegner vielleicht gerade macht oder ob du eine Begegnung mit den Karten hast. Das ist so ein Area-Control-Spiel quasi, was du mit Karten beeinflusst und auch mit Würfeln dann quasi am Ende entscheidest, ob du gewinnst oder nicht. Und dadurch hatte ich das Gefühl, wäre es doppelt so lang gewesen, hätte es auf jeden Fall eingepackt. Mhm. Ne? Weil es war einfach vorbei, bevor es richtig interessant wurde. Ich hatte so den Eindruck, nur ist zack, fertig, und ich dachte, ja, aber ich würde gern noch. Ne? Ich hatte gewonnen und ich hatte aber nicht so dieses Gefühl, so yay, sondern es war so, ja, und der Rest vom Spiel. Ne? Also das hat mir so ein bisschen gefehlt tatsächlich. Mhm. Ich fand es deswegen interessant, weil ich auch vorher die Bewertung online mir schon mal angeguckt hatte und dachte, das ist so toll designt, die Idee ist so cool eigentlich. Wie kann das sein, dass das so hinten so runterfällt? Und ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus ein Aspekt ist. Mhm. Dann habe ich noch ein Spiel angesehen, da muss ich gerade mal kurz spicken, ich vergesse den Namen immer wieder. Das hieß Dice War Light of Dragons. Leider hat uns da der Erklärer den Spaß ein bisschen vermiest. Der war irgendwie gefühlt mehr mit sich selbst beschäftigt als mit dem Spiel. Da geht es aber grundsätzlich darum, dass man eine Fraktion von Drachen spielt. Die Drachen werden durch Würfel repräsentiert, von 1 bis 6. Steht dann nochmal eine Zahl drauf. Und diese Drachen haben verschiedene Fähigkeiten. So ein bisschen wie bei Onitama, also wie man sich bewegt und so weiter. So in der Richtung kann man sich das vorstellen. Und man kann die Drachen dann weiterentwickeln, dass sie dann stärker werden. Und jedes Mal, wenn quasi Würfel auf dem Spielfeld dann aufeinandertreffen, dann kommt es zum Kampf und dann, ne, gibt es verschiedene Bedingungen, wie dieser Kampf dann aufgelöst wird. Fand ich grundsätzlich echt interessant. Fand ich aber für das, was es bietet, zu teuer. In der Auslage hatten sie drei verschiedene Spiele aufgebaut und hatten quasi einmal dieses Set von den Würfeln von 1 bis 6 mit den Fähigkeiten der Drachen aufgebaut. Und ich dachte, wow, cool, du kannst dann auch noch verschieden variieren und so weiter. Und dann war ich am Stand, habe mir den Preis angeguckt und habe dann gesehen, das ist aber nur einmal dieses Kartenset. Und diese weiteren Kartensets sind dann schon die Erweiterungen dazu. Und die Erweiterung hat fast noch mal so viel gekostet wie das Hauptspiel. Und letztendlich waren einfach nur ein paar Fähigkeitskarten und nochmal andersfarbige Würfel drin. Und das fand ich dann zu schwach, da hat einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis dann für mich nicht gestimmt.
Das ist gerade bei den so viel Alternativen, die man hatte, also so ein Cash-Grab, einfach nicht so geil.
Ja, genau. Ansonsten echt von der Idee her fand ich es sehr interessant. Wir haben es auch mal kurz angespielt, bietet einige strategische und auch also taktische und strategische Möglichkeiten, wie man das Spiel spielt. Hätte ich mir anders gewünscht, einfach im Ende. Aber zum Thema Preis kann man auch nochmal sagen, ich hatte auch noch ein anderes Spiel gespielt, kein Zweispielerspiel, fand es aber einfach interessant. Das kam aus dem asiatischen Raum, da habe ich mich dann auch mit denen unterhalten. Und das Spiel war einfach, war ein kleines Kartenspiel, also Box nur ein Drittel so groß wie das hier. Und hat, ich glaube, deutlich über 20 Euro gekostet. Und dann habe ich auch gesagt, ganz ehrlich, also das Spiel ist nett, aber nicht für den Preis. Und dann sagt sie, ja, bis es quasi in Deutschland ankommt, müssen die einfach da den Preis aufschlagen. Und das fand ich auch eigentlich schade, ne? Weil das Spiel hat mir gefallen, aber hat für mich nicht den im Preis-Leistungs-Verhältnis dann gestanden.
Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es so teuer ist, also in der Menge dann, also so einen Container dann zu schiffern.
Weiß ich nicht. Also ich bin da dann nicht weiter drauf eingegangen. Ne? Ich glaube denen das. Vielleicht haben die dann auch nochmal sowas wie ein Öko-Zertifikat für die Karten oder keine Ahnung. Besonders hochwertige Spielmaterialien. Aber was man sieht ist, was kriege ich an Spiel und, genau, und was kostet es. Und wenn das halt schon nicht passt, dann oder das nicht irgendwie noch, keine Ahnung, wenn es ein Umweltspiel ist und das hat dann irgendwie Öko-Siegel drauf oder so, dann ist der Zusammenhang irgendwie greifbarer. Ist vielleicht nicht ganz fair, aber ne, ist halt die Realität dann, wie die Leute da vielleicht die Spiele einkaufen. Oder zumindest, wie ich da die Spiele einkaufe.
Genau, das waren jetzt so die exklusiven Zweispielerspiele, die uns so aufgefallen sind. Gab es darüber hinaus noch irgendwelche Spiele, die auch für Zweispieler sehr gut geeignet sind, obwohl vielleicht auch für drei oder vier möglich sind?
Gar nicht so einfach zu beantworten. Es gibt natürlich so ein paar Spiele, da spielst du mehr oder weniger so nebeneinander her. Klar hast du so Mini-Aktionen oder Mini-Interaktionen, weil du dir vielleicht auch Teile dann wegnimmst. Aber letztendlich ist es eine Highscore-Jagd. Das sind dann immer solche Spiele, wo dann noch so ein Solo-Modus mit reingeschummelt wird mit einer Tabelle und wie gut du am Ende warst. Finde ich ein bisschen schwach, das dann als Solo-Spiel zu verkaufen. Machen ja leider sehr viele doch, muss ich sagen. Aber so, es war jetzt kein Spiel dabei, was mir jetzt besonders aufgefallen wäre, was wir zu viert gespielt hätten, wo ich gesagt habe, oh ja, ne, das musst du unbedingt mal zu zweit spielen. Ich finde, das funktioniert dann oft auch zu zweit so erstmal nicht gut, sondern da ist dann auch meistens in den Regeln dann nochmal was dabei, was irgendwie einen Kniff mit reinbringt, wo irgendwie nochmal, wo man dem Gegner was wegschnappen kann oder so, aber gar nicht für sich selbst, sondern einfach nur damit mehr Rotation quasi im Spiel passiert durch die Teile. Ich finde, bei vielen Spielen, die von 2 bis 4 Spielern angegeben werden, ist 3 eine gute Zahl einfach an Spielern. Du hast, je mehr du dann wirklich am Brett sitzen hast, desto höher ist vielleicht dann auch dein Downtime. Deswegen, ich mag das, wenn du auch Spiele hast, wo parallel was passiert. Und bei 2 Spielern, wie gesagt, dann fehlt meistens so der Dritte, der einem was wegschnappt. Ne? Gerade wenn du vielleicht die gleiche Strategie hast, dann kämpfst du die ganze Zeit nur gegeneinander. Wenn du unterschiedliche hast, kommt vielleicht gar nicht Rotation in das, was du selber bräuchtest. Genau, aber ist mir jetzt so nichts besonders aufgefallen.
Das müsste ja immer, also ich finde auch, das müsste immer für 2 Spieler extra designt worden sein, weil ansonsten hast du meistens irgendwie fehlen einfach Elemente, die dann bei 3 oder 4 Spielern einfach besser funktionieren.
Ja.
Weil zum Beispiel der Kartenpool viel mehr begrenzt ist oder so. Das stimmt schon da.
Ist ja mit auch der Grund, warum wir genau diesen Kanal hier machen. Ne?
Genau. Ja. Genau, und da kommen wir nochmal zur Auswahl. Ja, von diesen Spielen, die wir jetzt hier stehen haben, welches davon würdest du jetzt auf die einsame Insel nehmen, die man in den nächsten 2 Monaten... Darfst du nur dieses eine Spiel mitnehmen mit deinem Lieblingsspielepartner und nur das spielen? Welches wäre das denn?
Tja, das hängt jetzt vom Lieblingsspielepartner ab tatsächlich, muss ich sagen. Also ich glaube, auch wenn es quasi jetzt eine Blindauswahl wäre, wäre es Compile, weil es mich einfach... es sind so cool designte Karten einfach und so variabel. Es ist klein, ich habe auf der Insel wahrscheinlich sowieso, also Reisegepäckgröße spielt ja auch eine Rolle. Das wäre, glaube ich, meine erste Wahl. Wenn es wirklich komplexer sein darf, dann würde ich, glaube ich, jetzt aktuell von denen, die hier stehen, das Zenit nehmen. Und von den strategischen Elementen her, glaube ich, ja, schwankt es wahrscheinlich zwischen Zuliwood und Apex. Das kann sich nochmal ändern, wenn ich Compile wirklich gespielt habe, wenn ich da eine bessere Meinung zu habe. Aber ja, ich glaube, ne, 1, 2, 2,5 und 3, genau.
Ja. Ja, bei mir ist es so, ich fand natürlich Tech Team einfach vom Design und vom Umfang her, also war überrascht, wie viel halt in der Box war, wie viele Decks, diese 12 Decks und auch die Kombinationsmöglichkeiten. Es ist halt launig, sag ich mal, es hat auch einen gewissen Spaßfaktor, einfach da sein Deck zu bauen. Man hat mal ein cooles Gefühl dabei. Das würde ich auf jeden Fall von meinen Spielen sozusagen hier bevorzugen. Zenit fand ich auch super. Das hat auch das Gefühl, man hat eine Tiefe, die dort irgendwie geöffnet wird, wo man halt auch lange mit Spaß hat. Das weiß ich jetzt hier nicht unbedingt. Ich glaube, das spielt sich irgendwann aus. Bei Zenit kann ich mir vorstellen, das kann man auch vielleicht noch ein paar Mal spielen. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Das würde sozusagen, wären hier meine Favoriten. Je nachdem, wer mein Lieblingsspielepartner wäre, wenn es halt zum Beispiel mein Sohn wäre, würde ich natürlich vielleicht Tech Team mitnehmen. Bei dir, nehme ich an, hätte man wahrscheinlich mit Zenit deutlich mehr Spaß.
Ich glaube, Tag Team ist auch so das klassische Spiel dafür. Man spielt und man wirft direkt 2 oder 3 Runden hinterher. Ne? Gerade weil es auch so schnell geht. Bei Zenit, glaube ich, ist das ein Spiel, das spielst du, dann bist du vom Kopf her, glaube ich, erstmal leer und dann relativ zeitnah packst du es aber wieder aus. Ne? Also ich glaube, das ist ein Spiel, das kommt genauso oft wie Tag Team dran, aber über längere Zeit dann einfach gestückelt.
Genau, und jetzt seid ihr gefragt, was habt ihr erlebt auf der Spielemesse? Haben wir noch irgendwelche wichtigen Spiele übersehen oder irgendwelche Geheimtipps, die euch auch gefallen sind? Dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, dann gucken wir uns die nochmal an. Oder auch ganz wichtig, welches von diesen Spielen hat euch besonders gefallen oder interessiert euch am meisten und sollen wir sozusagen als nächstes besprechen, sollen euch vielleicht die Regeln erklären oder auch unser Fazit dazu nochmal ausführlicher darlegen, als wir es jetzt schon gemacht haben. Soweit dazu, bis zum nächsten Mal.